Herr, deine Stille ist meines Lebens Kraft. So sprachst du, aus dem Dunkel ward Licht. Auch in mir erhellst du den Schatten meiner Sünde. Wie die Sterne wachsen am Himmel, so breitest du deinen Frieden aus. In mir, Herr, ist deine Stille meines Lebens Kraft. Amen. Jakob schaut die Himmelsleiter, ein sicher sehr zentraler biblischer Text. Welcher Text ist nicht sehr zentral? Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam in eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihn träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wüsste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nicht anders als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hat, und richtete ihn auf, so einen Steinmal, und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wegen, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, so ein Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das ist ein beladenen, dichtes Text. Ich habe nummeriert 13 Hauptpunkte. Schauen wir, ob wir durchkommen. Warum ist Jakob auf den Weg von Beersheba bis im Ausland nach Haran? Da steht in vorangehender Kapitel 28, da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihn und sprach zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruder deiner Mutter. Es ist guter Brauch in christliche Gemeinden und Gemeinschaften unter schriftgemäße Christen, dass man sagt, wir sollen ein überzeugter Christ heiraten, sonst kein Problem geben. Und ich muss ehrlich sagen, Sie haben ganz und gar recht, auch wenn ich eine Ausnahme zu dieser Geschichte bin. Ich habe neulich mit einem Pfarrerfreund gesprochen, der sehr viel Erfahrung hat, und wir kamen überein zu die gleiche Schlussfolgerung. Wenn Christen nicht Christen heiraten, zum guten Teil wird der Christ um der Friedenswillen seine Glauben einstecken in der Praxis und anpassen an der Heide. Ich nenne das Wort bewusst Heide. Das ist häufig der Fall. andere Beispiel, eine Frau, eine fromme Frau heiratet ein starker heidnischer Mann und mit der Zeit verlässt dieser starke heidnische Mann, wenn der Frau in den Mittelalter kommt und sucht eine jüngere Frau auf. Da kennen wir sehr viel Beispiel, diese Pfarrer und ich. Beispiel, wo in so eine gemischte Ehe in dieser Art ein Christ beharrt, ob das Mann oder Frau, auf seine Glaube, macht keine Kompromiss um den Frieden in die Ehe, sondern durch die Beispiel, wie meine Frau machte, dass der, ich war kein Heide, ich war Jude, das ist ein bisschen anders, aber dass der Jude oder Heide mit der Zeit angezogen wird, hingezogen wird zum christlichen Glaube, das ist die große Ausnahme. Und das muss deutlich gesagt werden, auch unter junge Leute. Das ist die große Ausnahme. Trotzdem bin ich diese Ausnahme und deswegen ist es mir sehr schwierig, mit so einem Text umzugehen. Als ich heiratet, ein Deutscher, meine Mutter hat gesagt, David, wenn du nach Europa gehst, geh nicht nach Deutschland. Das war 16 Jahre nach Auschwitz. Und wenn du nach Deutschland gingst, bring mir keine deutsche Frau zurück. Ehre Vater und Mutter gilt als das schwerste Gebot in Israel zu erfüllen. Natürlich, der erste Gebot ist unerfüllbar. Und ich kam nach Hause mit einer deutschen Frau. Ich habe versucht, meinen Eltern zu erklären, dass sie kein richtiger Deutscher, sondern ein Bayer war. Aber meine Eltern haben das nicht gut begriffen. Und ich muss sagen, meine Frau war mutig. Meine Frau hat mich nicht missioniert in die Ehe. Ehe ist keine Art, kein Ort der Mission. Man bringt eine Ehe um. Wenn sie mich missioniert hätte, wären die Ehe auseinandergegangen. Sondern sie lebt ihr Christentum. Sie ging in die Kirche, sie betete. Ich wüsste, hier sind eine Kraft in ihrer stille und ruhige Art. Ich war immer ein unruhiger Mensch. Stille und ruhige Art, eine Frieden, die ich nicht habe. Das hat mich gereizt, wie Paulus sagt in Römer 11, die Juden sollen gereizt werden. Und das hat mit dem Weg zu Christus geführt. Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Ich werde sehr vorsichtig sein mit diesem Thema. Es ist viel besser, wenn man ein bewusster Christ heiratet. Meine Frau, die Bayerin, sie hat eine Ausnahme und ich bin sehr dankbar, dass sie so eine Predigt, wie ich heute halte, nicht gehört hat und ein Jude dann heiratet. Sie hat auch gewusst, dass wir Gottes Volk sind und bleiben. Vom Konfirmandenunterricht hat sie das in Bayern gelernt. Das war sehr schön. Aber das ist die Ausnahme. Und das ist eine Thema, die läuft durch die ganze Bibel. In Esra sehr strenge Gesetze über gemischte Ehe. Auch die ganze Problem, dass Kanaaniter, die Bevölkerung im Lande, dass sie durch ihr Götzen gefährlich sind für Israel. Vor allem Baal. Das ist sicherlich ein zentral biblisches Thema. Darf ich das ausziehen? Ich merke, dass es sehr warm ist heute. Ich habe mich nicht wirklich warm gepredigt, aber ich merke, dass es sehr warm ist. Ja, ich predige mich meistens sehr, sehr schnell warm, aber es ist einfach sehr warm. Er ging von Bathsheba. Es ist sehr interessant, Jesu ging durch das ganze Land. Das ist nicht so öfters betont. Von Norden bis nach Süden, nicht nach Bathsheba, aber bis nach Jerusalem, um zu zeigen, dass dieses Land ihm gehört. Er wurde angebetet von den Weisen aus dem Osten, als der Judenkönig am Anfang. Er starb als innerer Jesus von Nazareth, König der Juden, ein Titel, welcher er bewusst annahm. Und er zeigte zeichenhaft seine Herrschaft über dieses Land, in wen er von Norden bis nach Süden, bis zum heiligen Staat Jerusalem. Natürlich, Israel geht noch ein bisschen weiter im Süden, vor Abraham, wo die Erzväter waren, aber Bathsheba gehört auch zu Israel. Jakob macht den Weg durch die ganze Israel, von Süden bis Norden und über Israel hinaus nach Mesopotamien, auch als ein Zeichenhandlung. Nicht nur, weil er eine richtige Frau finden soll, sondern eine Zeichenhandlung von Gott. Dieses Land wird dir gehören. Nicht nur dich, sondern auch deine Nachfolger und auch in Ewigkeit gehören. Die Frage über die Landesgrenze, ich lasse mich nicht über solche Sachen in Streiten
Überrandthema, was soll die Grenze Israel? Das ist nicht das Wesentliche. Es gibt verschiedene Grenzen, ich glaube vier verschiedenen im Alten Testament. Es geht nicht um das am Ende der Tag. Israel ist ein Großstaat geworden im Nahost, denn Israel gewinnt Kriege gegen alle Länder und Mächte im Kräfte im Nahen Ost. Um das geht es. Wir wollen nicht gesetzlich und sagen, das muss unbedingt dazu und das muss unbedingt. So ist nicht meine Art zu denken. Ich denke nicht gesetzlich, aber Israel ist nochmal ein Großmacht im Nahost, sicherlich im weltlichen Sinne nicht, aber im göttlichen Sinne schon. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Dieser auf den Weg ist ein zentrales Thema der ganzen Bibel. Wir sind ein Wandervolk Gottes. Das Volk wandert durch die Wüste. Das Volk wird sesshaft. Das Volk ist dann in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Dann kommt das Volk zurück. Nicht das Ganze bis jetzt. Ob das Ganze genau kommt, das weiß ich auch nicht. Wir sind ein Wandervolk Gottes im neuen Bund. Denn wir haben keine bleibende Stätte hier auf Erde und das sollen wir lernen. Und das lernen wir öfter sehr hart durch den Tod des Menschen, die uns am Nähe steht. Oder durch eine unheilbare Krankheit, die wir selbst haben. Wir lernen das hart. Wir sind eine Wandervolk. Und wehe der, der sich so fest hier einsiedelt, dass er zurückschaut wie Lots Frau und hält an dieser Welt. Auf einer Seite ist das Land da. Die Landesverheißung für Israel. Aber auf die andere Seite sind wir ein Wandervolk, Juden wie Christen. Aber wir sind vor allem ein Wandervolk, wir Christen. Denn wir haben kein festes Land als solches. Unser Weg ist ein Wanderweg durch die Wüste dieser Welt bis zum Gottesreich. Und deswegen ist es kein Zufall, dass ein Psalm, die sicherlich nicht der wichtigste Psalm in der Bibel, so wichtigste Psalm gemacht ist von der Gemeinde. Und das ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Es ist nicht der wichtigste Psalm, denn viel wichtiger ist der Psalm, die vorher kommt, Psalm 22. Denn Jesus hat das vollständig am Kreuz gebetet. Und das zeigt das ganze Heilsgeschehen in sich. Aber das ist kein Zufall, dass Psalm 23 so zentral geworden ist. Denn wir wissen, wie Jakob lernt, wie die Erzväter lernt, wie mein Volk gelernt hat durch Jahrhunderte und Jahrtausende, dass wir ein Wandervolk sind. Aber dass wir ein Ziel haben in dieser Wandern. Die Wandern ist nicht das Ziel selbst. Das Ziel für uns ist Gottes heiligem Land, sein Reich. Und das Ziel für Israel ist die Rückkehr im heiligen Land, dass sie dann ihr Messias annehmen, wie sie ihn zu Jesu Zeit erwartet. Dass er kommt mit Macht und Gewalt Israel zu befreien von ihr endzeitlichen Feinde, und das ist die ganze Welt, dass dieses Volk getauft wird und dass die tausendjährige Friedensreich dann anfängt, nochmal wandern in die Mission. Nochmal wandern in die Mission. Und das ist auch unser Gebetsleben und unser wahres Leben als Christen. In Unruhe war ich Herr, bis ich Ruhe fand in dir. Wer hat dieses berühmte Gebet so geschrieben? Augustin. Und das ist das Zentrum unserer christlichen Frömmigkeit. Wir sind in Unruhe. Der Herr setzt uns in Unruhe in dieser Welt, auch in missionarische Unruhe. Und wir bekommen Kraft, Ruhe und Frieden in dem Herrn. Und in dieser Stille, in dieser Frieden im Gebet, er setzt uns in Unruhe, dass wir diese missionarisch weitertragen in die Welt, wie er mit Augustin, mit Luther, mit allen zentralen Gestalten in unserer Kirchengeschichte gibt, diese zwei, das tiefe Gebetsleben, die innere stilles Leben und aus das die ungeheure missionarische Kraft. Und die gehören zueinander. Kein Aktionismus und keine Heiligung um Heiligung willen. Die sind die zwei Extreme. Richtiger Christsein ist innig zu Gott, stille zu ihm, in Geborgenheit zu ihnen, aus das der Kraft, der missionarische Einsatz. Und das bedeutet auf den Wege gehen. Auf den Wege gehen zu die Verlorenen. Deswegen dieses Thema auf den Weg ist ein ungeheuer vielschichtig und zentral biblisches Thema. Ich merke, wir werden nicht alle 13 Punkte behandeln, aber wir gehen weiter. Und kam eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Wann fängt ein Tag in Israel an? abends. Es war abends und morgen der erste Tag. Und das ist ungeheuer wichtig in der Bibel, zum Beispiel bei die Emmaus-Jünger. Kehret bei uns ein, denn es wird abends werden, der Tag hat sich geneigt. Der alte Tag, der alte Wirklichkeit. Und dann werden sie Jesus erkennen. Genau dann. Ein neuer Tag, eine neue Wirklichkeit, eine neue Zukunft. Die Binde ist weg von den Augen dieser Emmaus-Jünger, von diesen Juden. Blieb über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Nacht aber hat alle mögliche Bedeutung in der Bibel. Neuer Anfang, aber gleichzeitig Finsternis, Mächte und Kräfte des Bösen. Gleichzeitig auch die sieben nicht ärmliche Leute, wie ich das immer gesagt habe, sondern armige Leuchte, die ganze Nacht dann durchbrennen wird, mit ihrem Licht zu zeigen, dass Gottes Licht und Klarheit wird das ganze Finsternis, das ganze Dunkelheit überwinden. Auch in dir ist Finsternis nicht finster sein. Wo steht das? Psalm 139, und das ist ein prophetischer Psalm, denn in die tiefste Finsternis am Kreuz ist Gottes Licht, Jesu, das ewige Licht Gottes, vollendet sein in seiner Wahrheit, in seiner Erhöhung. Und er nahm einen Stein von die Stätte und legt ihn zu seinen Träubchen und legt sich an die Stätte schlafen. Na, das ist ein Thema für eine ganze Bibelarbeit, die Bedeutung von Stein in der Bibel. Reden wir nur einfach, das ist zentral, das ist ein zentralbiblisches Bild. Die Bibel redet durch Bild und Wort, das ist eine unzertrennliche Einheit. Stein. Was bedeutet Stein in sich? Stein bedeutet, was leblos, was tot ist. Wie haben die Juden immer getötet? Sie haben getötet durch Steinigung, nicht wahr? Wenn man geht zu einem jüdischen Friedhof, was sieht man auf den Grabstein gelegt? Ein Stein, Tod zum Tod, Erinnerung an den Toten, aber Tod zu Tod, er ist tot. Wir haben keine Beziehung zu ihm. Aber dieses Thema, dass Tod lebendig wird, aus dem Tod wird neues Leben, fängt nicht an im Neuen Testament. Es ist sehr alttestamentlich. Hier, er schläft ein auf den Stein, Zeichen des Todes. Und er erlebt den lebendigen Gott und seine Verheißung und die Beziehung zum Himmel. Wie war das zum Beispiel, nur zentrale Texte zu nennen, die Überquerung von Jordan. Die Priester nahmen 12 Steine, das ist in meinem Josua-Buch, 12 Steine, legt die mitten im Tod ins heiligen Fluss Jordan. Sie stehen auf diesen Tod, beide, Tod unter Wasser und Tod Steine. Jordan wird geöffnet sein, wie das Schilfmeer. Israel kommt durch und die sind dann lebendige Steine. Die werden in Gilgal in Heiligtum gebracht und der Priester dann trägt 12 Steinlein auf sein Talar, auf sein Ephod, um die 12 lebendige Stämme Israel zu zeigen. Tod und Leben, die enge Verbindung. Und dann die berühmte messianische Psalm 118 über den Stein, der verworfen wird. Der Todesstein wird zum Eckstein. Und Jesus ist durch den Stein des Todes hervorgegangen, als der lebendige Gott. Er bricht den Tod und verwandelt Tod im Leben. Caspar David Friedrich hat sehr tiefes Sinn für diese lebendigen Steine in seine Bilder. Er hat sehr tiefe Verständnis von christlicher Wahrheit und christlicher Symbol. Das hier geht sehr weit zurück, dass die Zeichen des Todes ist nicht Tod bei Gott, denn unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und er wird sein allergrößter Macht des Lebens durch den Tötung des Toten zeigen. In Jesu Kreuz und Auferstehung. Und das wird hier vorgedeutet, ganz fern im Bild vorgedeutet, ein Stein. Und dieser Stein, auf den er schläft, wird dann zeigen die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die natürlich, werden wir das später deuten, mit Christus zu tun, mit Christus Ankunft und Himmelfahrt, mit Christus Wiederkunft und so weiter. Ein zentrales Thema, das ganze Bibel, dass der lebendige Gott Israel, gelobt sei er, ist nicht ein ferner Gott, der uns einfach liest, sondern ständig Verbindung zu uns sucht. Durch Engel, durch Propheten, endgültig in Jesus Christus und dann weiter durch das Wort, welches zeugt von ihm, das lebendige Wort, welches zeugt von sein Kreuz und Auferstehung, von die Überwindung des Todes. Der Stein wird durchbrochen. Es gibt kein genauere Symbol für Tod als Stein. Denn es gibt gar nichts, was so leblos ist wie ein Stein in sich. Und er nahm einen Stein von den Städten und legte ihn zu seinen Häuptchen und legte sich an der Stätte schlafen.
Schlafen. Er tut nichts. Er schläft. Er wahrnimmt. Er empfing. Er tut nichts. Das ist sehr zentral biblisch. Er hat nicht was Besonderes hier verdient. Sein Betrüger. Aber der Herr zeigt sich an ihn. Gegen Werkgerechtigkeit, gegen eine Betonung auf unsere Gaben. Der Herr tut, der Herr zeigt, der Herr bringt seinen Heilsplan zum Ziel. Jakob ist absolut passiv hier. So sagt uns der Hebräerbrief, dass Jesus zugleich der Hohepriester in aller Ewigkeit ist und das Opferlamm. Der opfert und was geopfert wird, das bedeutet, er tut alles. Wir tun gar nichts. Wo dann diese große Betonung heute über Geistesgabe, über besondere Erlebnisse, das ist nicht biblisch. Der Herr verfügt über uns in seinen Heilsplan und in seinen Heiligen Geist. So steht es in meinem Tauftext, Johannes 3. Wir verfügen niemals über ihn. Ich habe gehört, gerade über dem Telefongespräch gestern, über jemanden, der gebetet, Herr, jetzt bringst du deinen Heiligen Geist zu mir. So redet man nicht mit Gott, Entschuldigung. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit Gott redet. Man redet mit Gott, wie Johannes der Täufer redet. Ich bin unwürdig, die Riemen deiner Schuhe zu binden. Tust du an mich, was du vorhast? Das ist christliche Reden in Demut. Er schläft, er ist total passiv. Und was passiert? Und ihn träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf und nieder. Warum in beide Richtungen? Das bedeutet, es wird keine Entfernung geben zwischen Himmel und Erde sein, in diese Engel. Die gehen rauf und runter, rauf und runter. Und natürlich, diese Thema hat ein Ziel. Und die Ziel ist Jesus Christus, der Gott ist und Mensch ist. Und er kommt auf diesen Erden zu uns, kommt runter und hat eine zentrale Predigt von Gottes Reich. Zeigt uns den Weg zu Gottes Reich, lebte den Weg zu Gottes Reich, öffnet den Weg zu Gottes Reich durch Kreuz und Auferstehung. Und dann geht er zum Himmel wieder zurück. Und so lässt er seinen Heiligen Geist unter uns. Das ist das Wort, das in ihn Fleisch geworden ist. Und durch dieses Wort haben wir die Leiter, die Wegweisung, Schritt um Schritt zu sein Himmelreich. Das ist ein Weg, den wir gehen so, und es ist ein Weg, den wir so gehen. Wir gehen durch die Wüste zu seinem heiligen Land und wir gehen Schritt um Schritt, nicht unsere Heiligung, bitte. Heiligung kommt nicht von uns. Ich tue mein Besonderes, ich bin so weit gekommen. Ja, man war so weit gekommen im Dritten Reich, dass im Pietismus so wenig gehöre. Kein einziger Märtyrer gab gegen Hitler. So geht es nicht. Heiligung ist, was Gott an uns tut. Das müssen wir endgültig lernen. Er arbeitet auf uns. Nicht wir mit unseren Werken, mit unserer Frömmigkeit, mit unseren besonderen Plänen und Wegen. Das ist nicht der Weg zum Himmelreich. Er arbeitet auf uns. Er ist der Allmächtige. Und so wird er als der Allmächtige sprechen hier. Fromm sein bedeutet die Erkenntnis, dass wir total abhängig auf Gott sind und das gut für uns ist. Wer hat das gesagt? Bezel. Und das ist ein Wort, die hängt in mein Arbeitszimmer. Das ist ein wahres und tiefes Wort. Frömmigkeit ist die Erkenntnis, dass die Abhängigkeit auf Gott für uns gut ist. Und wir sind total abhängig. Und das geht gegen unsere Natur. Denn was wir wollen, ist zu schaffen. Was wir wollen, ist zu packen, die Dinge. Was wir wollen, ist ans Ziel zu kommen. Jakob schläft. Ist das sehr, sehr aktiv? Er schläft. Und Gott zeigt ihn. Das bedeutet nicht, dass wir schlafen wie die Jungen im Garten Gethsemane. Verstehen Sie mir richtig? Wir wollen keinen Schlafgeist haben. Es bedeutet aber, dass Gottes Wege, Gottes Heiliger Geist, Gottes Heilsplan kommt von ihm. Gottes Wirkung an uns kommt von ihm. Und da kriegen wir Kraft. Und da kriegen wir Richtung, Wege, Zukunft. Das muss deutlich gesagt werden. Zeit, wo die Welt sagt, es gibt euer Gott nicht. Und wir wollen ständig Gottesbeweise und Wunder und alles Mögliche zu zeigen erlebt. Wer ein wahrer Christ ist, braucht nur beten, in die Bibel lesen und wird merken, dass er lebt. Und er braucht kein Gottesbeweise in dieser Sache. Der Beweis ist da, sein Kreuz, seine Auferstehung. Das ist genug für mich und ich hoffe auch für Sie. Es geht um die innere Freude, nicht um die äußere Schau des Freude. Es geht nicht um Gemeinschaft. Die beste Gemeinschaft, hat mir ein schriftgemäßer Pfarrer gesagt, die er je in Deutschland gehabt, war die Hitlerjugend. Jeder war motiviert, jeder war aktiv, jeder kommt gerne hin. Und man hat ein Götze und eine dämonische Gestalt sich unterordnet. Es geht nicht um Gemeinschaft, es geht um Christus. Das soll deutlich gesagt werden. Wir brauchen uns nicht schämen, das Evangelium. Das war mein Einführungspredigt, das wird auch mein letzter Predigt. Ich schäme mich nicht des Evangelium Christi. Um das geht es. Der Herr redet, er redet und er tut. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abraham und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und das hat er getan. Das hat er gegeben, das hat er wiedergegeben, als niemand das erwartet. Luther hat mokiert über die Möglichkeit, dass Israel nochmal gegründet wird. Er hat gesagt, er würde sich beschneiden lassen, wenn Israel nochmal zurückkommt und einen Staat gründet. Das wäre schwierig zu tun, ihn zu beschneiden jetzt. Ne? Ein Leichen kann man nicht beschneiden. Wir haben geglaubt, denn wir wissen, der Herr, der Gott Israel, hält seine Versprechung. Und das ist die zentrale Gottesbeweis unserer Zeit. Wenn Sie wollen, dass Gott lebt, Sie brauchen nicht rufen nach Wunder und besonderen Erlebnissen. Schauen Sie das Volk Israel, schauen Sie das Land, der blüht, schauen Sie die Welt, die dagegen steht und die Feinde, wo steht buchstäblich geschrieben, wie sie heißen in der Bibel. Und sie stehen für die Türe Israel. Das ist geschehen. Was für mehr Gottesbeweis wollen Sie haben? Jahwe, der Seiende, der Wirkende, der Gott der Geschichte. Er hat seinen Heilsplan für Israel, für die Gemeinde und für jede von uns. Und er wird das verwirklichen, wenn wir ihm das erlauben. Wenn wir ihm das erlauben und nicht zwingen, unser Wille und unsere Verlangen nach unseren Wunder und Wege und so weiter. Herr, dein Wille geschehe, das ist zentral im Gebetsleben wie im Frömmigkeitsleben, nicht mein Wille. Ich weiß gar nicht, was gut für mich ist. Habe nicht die geringste Ahnung, was gut für mich ist. Er weiß viel besser, was gut für mich ist als ich. Und wenn ich versuche, meine Wille, meine Pläne auf ihn zu zwingen, dann handle ich gegen mich selbst. Das muss gelernt werden. Frömmigkeit ist schwierig. Der alte Mensch muss sterben. Und der alte Mensch stirbt nicht gerne. Nicht wahr? Er stirbt nicht gerne. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden, wie der Staub werden. Warum hier? Das ist die Wiederholung, die vierfachen Segen an Abrahams. Nicht wahr? Der Segen und Fluch war vorher in den Mittelpunkt gestellt. Bei der Segen, bei unser erster Vortrag. Bei die Segen von Jakob. Hier geht es sehr direkt über Land und über Volk. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Dieses Bild ist faszinierend. Denn die gute schwäbische und vielleicht badensische Putzfrauen wissen, wie der Staub ist. Nicht wahr? Die mehrt sich sehr schnell. Man putzt, am nächsten Tag ist noch was zu putzen. Nicht wahr? Staub hat unendliche Fähigkeit, sich zu mehren, größer zu werden. Israel wird so wie die Sterne am Himmel, wie der Sand, wie der Staub. Aber Staub bedeutet Tod. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Sie werden wie der Staub auf Erden. Das hat auch nicht nur mit ein großes Volk, sondern mit ein Leidensgeschehen zu tun. Staub bedeutet Tod. Und dieser Spruch ist sehr. Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Ein Leidensvolk. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und das ist passiert. Vor allem unter David, vor allem jetzt, am Ende der Tage. Wirft es gegen unsere eigene Wille. Die Regierung wollte nicht die Altstadt Jerusalem übernehmen. Wir wollten keinen Krieg mit Jordanien. Aber sie haben uns angegriffen. Und gegen unser eigenen Wille haben wir Gottes Verheißungen erfüllt. So geht Gottes Weg. Gegen die Wille der Menschen. Öfters gegen der Weg der Menschen. Er kommt ans Ziel. So ein mächtiger und kräftiger Gott. Und nicht nur das, sondern es ist ständig der Satan, der ihn am besten dient, total zerklärt gegen seine Wille. Denn was wollte der Satan zum Beispiel tun? Er wollte ihn am Kreuz hängen, ihn umbringen. Und er erreichte das durch satanische Methoden. Aber das war Gottes Ziel. Und so der Satan reitet, Jesaja Evangelium, Kapitel 30, reitet auf uns jetzt. Die Zeit wird immer schneller, dass wir zu keiner Ruhe in Gott kommen. Aber der Herr sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt werden, werden alle von Glauben wegfallen. Der Satan will sich selbst bedienen und bedient sich Gott, ohne das zu wissen und zu wollen. Mit so einem mächtigen Gott brauchen wir kein besonderes Gotteserlebnisse und Beweise. Ich habe mehrere Wunder erlebt. Ich habe nichts gegen Wunder. Habe mehrere Wunder erlebt. Meine Glaube ist aber nicht auf Wunder gegründet, sondern auf Kreuz gegründet, die allergrößte Wunder. Diese Beweise brauchen wir nicht. Der Herr ist so mächtig, dass seine Feinde ihn dienen müssen, gegen ihr eigenen Willen. Und das geht doch die ganze Geschichte. Schauen Sie, die Josef-Geschehe. Genau das. Ihr habt das Böse mit mir gewollt, aber der Herr, der hat das gut gemacht. Das ist ein zentrales Thema der ganzen Bibel und der ganzen Heilsgeschehe. Gott herrscht, er kommt an sie. Gott sei Dank. Kann man wohl sagen, dieses Wort, Gott sei Dank. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und dort dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet. Zentral, die messianische. Deswegen sind sie hier. Messianische. Eine fehlt hier. Und das ist die gerade, die Teil des Segen, die deutlich gesprochen wird, wörtlich gesprochen wird, als Jakob von seinem Vater Isaac gesegnet. Wer dich segnet, wird gesegnet. Wer dich flucht, wird verflucht sein. Und jetzt kommt die andere drei. Alles immer wieder des lebendigen Segen Gottes. Diese vierfach. Warum vier? Vier bedeutet in der Bibel von alle Himmelsrichtungen, allumfassend. Wir sehen das nur doch einmal doch. Alle möglichen Beispiele. Die vier Heidenknechten, die werfen den Los um Jesu Kleid. Das ist Kleid der Erwählung, der Gerechtigkeit. Es wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Vierfachen Segen Abrahams, die bestimmend ist für Israels ganze Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte, die von Gott kommt. Dazu habe ich auch darüber geschrieben, es gibt viel Auslegung auch von Buber. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst. Von dieser großen Heilsgeschehe, von diesem großen Bild durch den Teleskop, kommt das Persönliche. Gottes Heilsgeschehen ist nicht impersönlich, sondern sie ist zugleich persönlich. Es ist der ferne Gott, der lenkt die Geschichte Israel, die Gemeinden, und es ist der nahe Gott, der lenkt unsere Heilsgeschehen. Man kann nicht sagen, Gott ist nur nah, das ist nicht wahr. Man kann nicht sagen, Gott ist nur fern, das ist auch nicht wahr. Er ist fern und er ist nah. Der hat sein Heilsgeschehen, die er lenkt von die Ferne. Wir werden viel Überraschungen am Ende der Tage erleben. Wir verfügen nicht über seinen Heilsplan, genauso wenig wie über seinen Heiligen Geist. Er verfügt darüber. Er wird Dinge, merkwürdige Dinge tun und uns überraschen. Aber gleichzeitig, es ist der nahe Gott, der gerade Jakob auf seine Wege führen wird. Persönlich. Nicht nur heilsgeschichtlich, sondern persönlich. Und das ist ihr Gott und mein Gott. Der führte jede von uns auf seine Wege. Der Herr ist mein Hirte. Deswegen so eine Betonung auf so einem Psalm. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das ist persönlich. Auch in Bezug zu dieser Segen, heilsgeschichtlich. So vielschichtig ist Gottes Weg und Gottes Handlung. Warum dann sind wir so ängstlich und so kleingläubig? So habe ich ein Gespräch mit einem großen Glaubensmann diese Woche über dieses Thema Angst, Kleinglaube. Der Weg, damit fertig zu werden. Ich gebe Sie ein ganz persönliches Beispiel. In die Nacht, das öfters mit mir, in einen Dämmerzustand, denke ich an alles, was möglich mit mir passieren kann. Und das gibt alles Mögliche. Ich spreche sehr deutliche Sprache. Alles, was möglich mit mir, ab Gesundheit, mit meiner Frau und so weiter. Viel schlimmer, wenn es mit meiner Frau passiert als mit mir. Und in diesem Dämmerzustand bin ich in Angst und Beben versetzt. Was tue ich dann? Ich stelle mich unter den Segen der Hände Christi. So hat die junge Luther das ständig getan. Nur dieses Bild, unter den Segen der Hände sein Kreuz, und ein Frieden kommt über mich. Ich gehe weg von mir, von meinen Gedanken, von meinen Wegen. Und ich gehe zu ihm, der endgültige Segnete. Und dann komme ich zur Ruhe. So tun die kleinen Kinder, und von den kleinen Kindern können wir viel lernen. Die sagen mir in der ersten und zweiten Klasse, wenn ich Angst habe, abends, Herr Pfarrer, dann bete ich und dann die Angst geht weg. Und das ist der Weg. Wir müssen unser Gottesangebot persönlich, seelsorgerlich ernst nehmen. Uns unter seine Kraft, unter seinen Frieden setzen. Und dann gewinnen wir neue Kraft und neuen Sinn. Und dann können wir ihm viel besser dienen. Denn der Herr geht mit uns und er führt uns. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wüsste es nicht. Der Herr ist gleich jetzt unter uns. Der Herr ist immer bei uns, wenn wir uns darüber bewusst machen. Ich habe sehr merkwürdige Erlebnisse mit dem Herrn gehabt. Sogar im Auto unterwegs. Der Herr ist nicht nur mit uns, wenn wir beten. Und wer fängt Gebet an? Nicht plappern, sondern Gebet fängt immer der Herr an, nicht wir. Denn er weckt die Bedürfnis in uns zu beten, zu danken, unsere Not ihm zu übergeben. Gebet vom von Herrn zuerst, nicht von uns. Haben Sie Gedanken darüber gemacht? Und wie öfters erleben wir Dinge im Leben, denken Sie über Ihre Leben, Ihre heilsgeschichtliche Wege, wie öfter Sie Dinge erlebt haben und nachher gesehen hat, der Herr war an dieser Stadt. Als ich studierte an der Universität Michigan, zuerst die mit Tübingen befreundet, ich ging abends spazieren. Mag gerne, ich bin ein Dichter, ich mag gerne abends spazieren, wie Eichendorff und die Dichter das immer gemacht haben. Ich ging spazieren und merkwürdigerweise, ich passte nicht auf genau, wo ich hinging, es war nicht gefährlich oder was, und verloren werde ich nicht gehen in diesen Ort. Ich landete fast jeden Abend bei einer Kirche, eine beleuchtete Kirche. Ich habe nicht gewusst, warum. Ich war ein nicht gläubiger Jude damals, nicht glaubend, überhaupt nicht gläubig. Und dann, als ich weiter studierte an New York University, ich habe ein Bedürfnis zu beten. Ein innerer Bedürfnis, und ich sah eine Synagoge und ich ging da rein. Und der Mann, der da war, sagte: Gehören Sie dieser Synagoge? Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, dann dürfen Sie hier nicht beten. Das gehört nur für unsere Leute, die gehören. Und ich merkte nur später, was der Herr mir sagen wird. Er war an beiden Orten mit mir. Ja, finde, du gehörst nicht die Synagoge, du wirst die Kirche gehören. Ich habe ein andere Wege mit dir vorgesehen. Bitte halten Sie das nicht gegen die Leute von der Synagoge. Ich ging einmal vor meiner zweiten Prüfung zu einer Kirche, wo es steht, klopfe an und es wird für euch aufgemacht. Ich wollte beten, so ich habe angeklopft und niemand hat aufgemacht für mich. Ja? Aber das war keine Zeichenhandlung Gottes, ja? Soweit ich das sehen kann. Denken Sie zurück. Und viel von Ihnen sind die ältere Lebensabschnitte, aber auch ich fange deutlich an, in dieser Abschnitt zu werden. Denken Sie zurück, an wie viele Orten und Städte der Herr war bei Ihnen, als Sie es gar nicht merkte zuerst. Jakob merkte das nicht. Er sieht nur den Stein, er ist auf den Flug, der sucht dann, er wird eine Frau holen. Er ist in einer ängstlichen Lage, auch in Bezug später zu seinem Bruder, aber auch jetzt, geht in ein total anderes Land, total in die Nacht allein. Und der Herr handelt an ihn. Aber öfters ist es nur später, dass wir merken, der Herr hat an mich gehandelt. Ob das ein besonderes Erlebnis im Krieg oder jeder von ihnen hat ihre Wege, nicht ihre Wege, sondern Gottes Wege mit ihnen, dass sie hier sind. Und um das geht es hier. Es geht nicht nur um Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist immer groß, Israel, die Gemeinde und auch persönlich. Denn so ist unser Gott, der große Gott aber der persönlich nahe Gott, der Mensch geworden ist. Und man soll nie eine auf Kosten des anderen. Beide gehören zueinander. Heilsgeschichtliche und seelsorgerliche Predigt sind eine Einheit und sind nicht zu trennen. Gefährlich ist es nur, seelsorgerlich zu predigen. Denn die Heilsgeschichte wird viel zu schmal und Gott wird viel zu schmal. Er wird zu sehr persönlich. Aber nur heilsgeschichtlich zu predigen ist gefährlich. Denn es wird zu abstrakt und man sieht nicht die persönlichen Bezüge. Verstehen Sie, was ich hier meine? Die beide gehören zueinander, das heilsgeschichtliche Linie und das persönliche heilsgeschichtliche Linie. Denn der Herr ist persönlich, aber er denkt auch groß, weil er ein großer Gott ist. Und er fürchtete sich und sprach, warum soll er sich fürchten, nachdem er so ein Heilserlebnis gehabt hat? Jeder, der so Gott begegnet, fürchtet sich, weil er merkte, er lebt. Er merkte, er lebt und den, an den ich geglaubt habe, aber nie damit so gerechnet, so persönlich, plötzlich ist da anwesend. Leute, die plötzlich getroffen sind bei einem Predigt, wissen, was das ist, zu fürchten. Ja, er spricht mich an, so hat Franz Kafka, der größte Dichter unser Jahrhundert, für mein Geschmack, ein tiefsinniger Jude, geschrieben in einer kurzen Erzählung. Und das ist für mich als Pfarrer ungeheuer zentral. Über einen Mann, der geht in eine Kirche. Die Kirche ist leer, es ist gar kein Gottesdienst. Es regnet draußen. Er geht in eine dieser großen Kirche, welche Lionel Feininger so schön gemalt hat. Eine große Kirche. Und plötzlich kommt ein Pfarrer raus. Da war kein Gottesdienst. Er geht aber raus, geht auf den Kanzel und predigt dieses Mann sein Leben an. Das ist wahre Predigt, das ist Gottes Wort und man muss sich fürchten, wenn man das erlebt. Fürchten, weil man merkte, er spricht, er meint mich. Das ist nicht ein abstraktes Buch, nur ein Buch mit allem möglichen Geschehen, mit Jakob und Jesus, sondern es geht mich an. Es geht um mein Heil. Es geht um meine Zukunft. Wahre Predigt soll so sein. Nicht wie ich erlebte und öfters erzählt habe, wie eine junge Dame komme außer Atmen zu mir nach einem Gottesdienst, als ich zuerst in Mannheim war. Herr Pfarrer, das war ein Predigt. Oh, das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Sie sagt, für meine Schwiegermutter. Genau das Richtige. Na, das ist nicht, was hier gemeint ist. Gott will uns treffen. Aber wie viele fromme Leute wollen nicht getroffen werden? Denn sie haben ihre Frömmigkeit, sie wissen um Gott. Und sie wehren sich gegen die Wirkung des Heiligen Geistes. Die wirkt nicht durch Wunder und besonderes Erlebnis, sondern genau diese Betroffensein von Wort. Das geht dich an. Das geht mich an. Das ist, was Jakob erlebt. Und deswegen fürchtet er sich. Diese tiefe existenzielle Erlebnis. Gott redet persönlich für mich und zu mir. So wichtig bin ich für Gott in meiner Niedrigkeit. So wichtig in meiner Niedrigkeit. Dann muss man sich fürchten. Manchmal muss sich weinen, wenn man das erlebt. Das habe ich erlebt. In Amerika, 10 Tage, war ich unter weltlichen Menschen. Und ich ging in einen Gottesdienst. Ich habe gar nicht gewusst in Amerika, was zu erwarten ist. Ich habe das Schlimmste erwartet. Ich ging in einen lutherischen Gottesdienst und der Pfarrer kam und er predigte meinen Tauftext mit einer Vollmacht, Johannes 3, über den Heiligen Geist. Es ist kein Zufall, dass ich so einen Tauftext habe. Der Wind, er geht wann und wie er will. Er predigt diesen Text mich an, so persönlich, dass ich weinen müsste. Das ist wahre Predigt, das ist wahres Wort und das ist wahre Gottesfurcht. Dass man innerlich zerbrochen an seine eigene Person. Das Wort tötet uns wie ein Schwert. So haben wir in unserer Kirche Bilder entdeckt. Und das ist ein Bild von Paulus mit einem Schwert, nicht Mission mit einem Schwert. Wir machen das nicht, das ist Götzendienst, Islam. Schwert, Gottes Wort ist wie ein Schwert und das ist, was hier gemeint ist. Und wenn richtige Predigt ist, dass wir selbst getroffen, so betet Luther immer. Herr, dein Wort soll mich töten, mich zum Schweigen bringen, dass du sprechen darfst zu den anderen. Diese tiefe existenzielle Erlebnis und viel fromme Leute schützen sich gegen Gott. Und ich rede hier zu frommen Leuten, deswegen gebe ich diese Beispiele. Die schützen sich gegen Gott durch ihre eigene Frömmigkeit. Frömmigkeit kann ein Schutz gegen Gott sein. Ich weiß, wie man betet. Ich weiß, was Gottes Wort meint, dass ich nicht mehr getroffen werde von Gottes Wort. Und deswegen bin ich letzten Endes durch meine eigene Frömmigkeit fern von Gottes Wort. Machen Sie Gedanken darüber. Sing mir ein neues Lied. Gottes Wort trifft direkt Wir müssen offen zu Gottes Wort. Sehr wichtig. Und so erlebt Jakob. Er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Das ist existenziell Furcht und Ehrfurcht zugleich. Wie heilig ist diese Stätte, hier ist nicht anders als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Teshuvah, Gottes Ruf der Buße, die Himmelspforte bleibt offen, ein zentraler Begriff unter Juden. Teshuvah, der Weg der Buße, bleibt offen, die Himmelspforte, das ist der Weg der Buße. Das ist ein zentraler Weg für uns Christen. Hier ist nicht anders als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Denken Sie, wie das bei Jesu Geburt war. Da waren die Pforte des Himmels auch offen. Die großen Maler, die großen Verkündiger, manchmal sind die Maler noch besser Verkündiger als viele Theologen. Sie malen mit die öfters, in die deutsche, in die nördliche Tradition, dass diese Schuppen, die Dach ist zerbrochen, sodass der Weg zum Himmel offen ist. Manche malen ihn sogar im offenen Luft, aber biblisch in eine Schuppe. Aber ständig unter den großen Malen ist das ein abgebrochener Schuppe, wo er, Schuppe sagt man auf Deutsch, oder? Ja, Schuppe, wo er, dass man sieht die Sterne da oben. Denn hier ist die Pforte des Himmels. Das ist die Erfüllung, die direkte Beziehung zu diesem Text. Die Pforte des Himmels sind offen. So war das zu Weihnachten, genau das. Gott ist Mensch geworden. Er wird unter Menschen sein und wie dieser Leiter wird er dann hinaufgehen. Und so wird er auch wiederkommen. Hier ist die Pforte des Himmels und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hat und richtete ihn auf zu ein Steinmal und goss Öl. Aus ein Todesstein wird lebendiger Stein. Goss Öl, macht das zu ein Altar. So ein Altar Gottes. Öl, eingeweiht. Und was ist der endgültige Altar Gottes? Der mit Öl eingesalbte, mit einem noch wertvoller Öl, eingesalbte Christus, eingesalbt von einer Frau. Sie tut das zu meinem Tod. Indre Jesus von Nazareth, König der Juden, Maria, Martha, Schwester. Der, der Steine lebendig macht. Zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Es ist sehr merkwürdig, dass wir haben heute diesen Ort Bethel, zum Beispiel in Deutschland. Ich habe heute so einen Deutschfehler gemacht, die Leute lachen bei, nicht bei meinem Predigt, niemand lacht bei meinem Predigt, bei meiner Abkündigung, die lachen schade. Ich habe das dieses Mal nicht gewünscht, dass sie lachen und ich habe nichts verstanden. Ich habe gesagt, die kleine Versammlung für Bethel wird in der Garage zu bringen. Die Versammlung, und die lachten, ich habe gedacht, ja, warum lachen sie da? Da steht da, die kleine Versammlung, ist es was anderes als Kleide, habe ich gesagt. Und ich habe wiederholt, die kleine Versammlung, da lachen sie noch lauter. Dann einer hat gesagt, Sammlung, Herr Pfarrer, nicht Versammlung, ja? Ja, das geht ein bisschen weiß, das Kleider versammeln. Aber wenn Kleider Leute machen, wie eine Dichter sagt, dann ist es möglich, dass die Kleider sich versammeln. Es ist aber merkwürdig, diese Bethel, nicht wahr? Das war mein Predigt heute über Zebulun und Naphtali. Das ist ein Matthäus-Text. Fluch, Segen und Fluch. Kein Mensch lebt mehr in Kapernaum, Jesus Stadt. Ein Fluch steht über diesen Ort. Und Bethel auch. Ich verstehe nicht, warum ein Ort sich Bethel heute nennt. Sie kennen, was bei Amos passiert. Ein verfluchter Ort, Bethel. Der Ort des Heils für die Zukunft wird dann ein verfluchter Ort. Wissen Sie, das war ein zentrales Thema meiner Predigt heute. Warum ist es, dass in einem Ort, wo so große Glaubensmänner da waren, und ich denke an einen Ort, der nicht weit weg von uns ist, mit einer sehr großen Kirche wegen Erweckung, der war der Gründer der Basel Mission, stammt aus diesem Ort. Ich war eingeladen zu sprechen und er sagt, ah, Herr Pfarrer, ich kann wirklich nicht dafür, nur 15 Leute wird kommen. Gottesdienst ist 30. Und die haben viel die größten Leute da, die in diese Gemeinde gewirkt. Es ist eine tote Gemeinde. Andere Gemeinden, die in die kirchliche Geschehen überhaupt keine Rolle gespielt, sind plötzlich zentral geworden. Gottes Heilige Geist weht wann und wie er will. Wir entscheiden nicht. Sicher, unsere Gebete und so weiter, das
hilft, aber nur in begrenztem Maßen. Luther hat gesagt, wer weiß, wie lange der Heilige Geist hier im deutschen Lande jetzt wehen wird. Und so ist es bei Bethel, und das soll auch betont. Bethel ist jetzt ein verfluchter Ort, ein Todort. Das bedeutet nicht, dass er verflucht bleiben muss, bei Zebulon und Naphtali. Verflucht, gesegnet, nochmal verflucht, vielleicht nochmal gesegnet. Nannte die Städte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, das ist sehr gefährlich, Gelübde zu machen. Das ist sehr gefährlich. Du tust mir was, und dann tue ich dir was. Ist eine gefährliche Art. Gott nimmt das von ihm an. Aber es ist gefährlich. Meine Mutter sagte mir, David, wir haben so eine Religiöse wie du in der Familie gehabt, ja? Das war irgendein Vorväter von mir. Sein Sohn war im Sterben. Alle Ärzte haben ihn für tot aufgegeben. Und er hat gesagt, Herr, du Gott Israel, mit wem er bis dann sehr wenig zu tun gehabt hat, wenn du meinen Sohn heilst, das war sein einziger Sohn, ich werde mein Leben dich widmen. Und der Herr hat ihn geheilt, das war eine Wunde, wir haben Wunde in meiner Familie erlebt, aber wir kommen nicht zu glauben durch Wunder, aber dieser Mann schon. Und dann ist er die Frommste der Frommen geworden. Manchmal geht der Herr ein bei uns, auch wenn das nicht die Art und Weise, wie mit mir, mit ihm umzugehen ist. So der Pfarrer, unter wen ich arbeitete, als ich Vikar war in Tübingen. Mit 8 Jahren kommt aus einer frommen pietistische Familie, hat ein Blinddarmbruch. Damals gab kein Penicillin, es war gerade in England entdeckt. Und der ganze Körper war total mit dieser Gift. Und seine Eltern beteten für ihn. Und er sagt zu Gott mit 8 Jahren und zu seinen Eltern, was für ein Gott habt ihr, der lässt mich sterben als Kind? So redet man nicht mit Gott. Aber Gott ging ein in diese Reden, denn der Gott ist allmächtig und unsere Theologie verfügt nicht über Gott, sondern Gott verfügt über uns. Und das war die Rede eines Kindes, der weiß nicht, wie man mit Gott umgeht. Und er ging in einen tiefen Schlaf und 24 Stunden wachte auf und er war gesund. Es gibt Wunder. Und Gott manchmal geht ein auf uns, wenn theologisch gesehen das falsch ist, weil Theologie kann Gott nicht erfassen. Weder durch Vernunft noch durch Gefühl. Gott ist nicht fassbar. Er ist der Heilige in Israel. Er ist der Tuende. Er ist der lebendige Gott mit seinem Heilsplan für Israel, für die Gemeinde und auch für uns. Amen. Und wir beten. So viel wie der Sand am Meer hast du uns versprochen, o Herr, dein Volk Israel. Aber jetzt höre ich nur, wie die Wellen ihren schärferen Sinn klagen. Wann werden wir, wie du versprochen hast, wie die Sterne am Himmel nur glänzen, als deine erlösten Kinder zu dir kommen? Amen.